Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft.
Halleluja! Come on, jeder von uns geht in seinem Leben, nicht mal ein bisschen Einleitung hier, wir gehen manchmal durch schwierige Zeiten durch. Und die Zeiten, die nicht einfach sind, sind Teil des Planes Gottes. Wenn du glaubst, du findest dann in der besten Gemeinde, die Gott für dich vorbereitet hat, wird dein Leben leichter, dann lass mich dir vielleicht die eine oder andere Illusion nehmen. Das muss nicht sofort sein, sondern dein Leben wird besser, erfüllter, siegreicher, mit mehr Freude. Aber wir haben nicht automatisch die Verheißung, dass auf dieser Erde unser Leben leicht wird, der Sturm immer gestillt, der Wind immer steht. Dass wir haben die Verheißung, dass das Fundament niemals wackelt, das Wort niemals lügt, dass Gott niemals sich ändert. Aber wir haben nicht die Verheißung, dass unser Haus nicht manchmal bebt. Weil Jesus redet davon. Und deshalb sagt er, es ist besser, dass dein Haus auf den Fels gebaut ist. Auf den festen Grund, das ist das Wort, aber nicht nur das Wort, das wir hören, sondern, Gemeinde, das wir tun. Derjenige, der sein Haus auf dem Fels baut, sagt Jesus, ist der, der das Wort hört und tut. Das war jetzt nicht das Thema, aber das ist extrem wichtig, weil wir gehen manchmal durch schwierige Zeiten durch. Die Bibel verheißt uns auch, wenn wir, je mehr wir zur Wiederkunft Jesu rankommen, dass die Zeit nicht einfacher werden. Und nur weil wir im Neuen Testament sind und die Alten Testamente, Geschichte des Alten Testamentes gelesen haben, und im Neuen Testament ist das Zeitalter der Gnade, ist das nicht automatisch, dass jetzt Smooth Sailing angesagt ist. Und hier, ich komme da immer wieder rein, dass ich glaube, dass wir im Westen, die westliche Gemeinde, ein Aufwachen braucht, ein Reality-Check und uns vergleichen sollten an der Bibel, an bestimmten historischen Phasen und Zeiten. Ich rede nicht am finsteren Mittelalter, wo Gott nicht kaum gewirkt hat, sagen wir es mal so, sondern Zeiten, wo die Gemeinde on fire war, aber manchmal stark verfolgt. Wo viele Wunder geschehen sind, aber gleichzeitig viel Widerstand. Gott möchte uns lehren, dass wir nicht den Platz des geringsten Widerstandes suchen, sondern den Platz des größten Segens. Komm mal, ich bin mittendrin. Dass wir nicht hungrig sind nach der Zone der Problemfreiheit, sondern durstig nach der Kraft, die dein Problem hinwegkickt. Die im Geist dir Raum verschafft, so wie Jabez. Was Jabez gesagt hat, gib mir dieses Gebirge, oder was ich. Der war ein Segensmann. Aber weißt du, der Herr möchte dir Raum verschaffen, das ist prophetisch für die Gemeinde. Der möchte uns Raum verschaffen. Geistlich die Wände, die sich bewegen, der Wind Gottes, der mehr reinkommt, der Platz, der besser wird, größer für Flacken, für mehr Leute, für mehr Gebete, für mehr Tanzen. Der Herr möchte dir Raum verschaffen. Und das passiert nicht von selbst. Deine Füße sollen auf den Boden treten, den Gott dir gegeben hat. Komm mal, Michael. Einige von euch denken, ich bin in einer guten Gemeinde gelandet und jetzt unterstützen wir bei die Evangelisten und den Pastor oder die. Der Herr sagt, du, der Teufel fürchtet deine Fußsohle. Das kannst du mal in deine Garderobe ausdrucken. Und dann klebst du hier einen Aufkleber drauf, take that devil. Auf die Unterseite deiner Fußsohle. Weil die überall, wo unsere Füße hintreten, sagt die Bibel, hat uns Gott Land gegeben. Das heißt im Neuen Testament natürlich nicht, dass wir hier Deutschland einnehmen oder in dem Sinn. Das ist nicht im Natürlichen, sondern im Geistlichen gemeint. Und das bedeutet aber trotzdem, dass wir eine Vision brauchen. Das bedeutet trotzdem, dass du zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein musst. Das bedeutet trotzdem, dass in deinem Herzen kein Unglaube sein darf, weil sonst wird das Wort nicht wirklich wirksam. Das ist die Antwort auf so viele, aber wenn Gott will, warum das? Warum passiert das nicht? Warum passiert das? Der Grund ist, Gott will, aber sein Wille geschieht auf Erden nicht immer. Komm mit, das ist eine Feuerbotschaft heute, aber eigentlich geht es in eine ganz andere Richtung gleich. Aber der Wille Gottes geschieht nicht immer. Warum? Wegen den Menschen. Das ist übrigens ein totaler Licht, wie sagt man, da geht dir ein Licht auf über Einheit. Am Sonntag haben wir über Einheit gesprochen. Gott kann nicht alle Menschen gleich segnen, weil nicht alle mit ihm zusammenarbeiten, nicht alle unter seinen Willen kommen, nicht alle wollen, dass sein Wille geschieht. Deshalb sucht er sich eine Gruppe, ein Volk, ein Nichtsvolk, ein kleines Volk. Die Bibel sagt im Alten Testament, du bist nicht wegen deiner Größe, wegen deiner Anzahl, wegen deiner Herrlichkeit habe ich dich erwählt, Israel, sondern du warst eigentlich nichts. Er hat sie herausgeholt, eines der kleinsten Völker, eines der kleinsten geografischen Länder. Und er hat sich verherrlicht in diesem kleinen, Anführungszeichen, Volk, in menschlich unbedeutenden Volk. Deshalb bist du in der richtigen Gemeinde. Wenn du denkst, du bist unbedeutend, du bist der Kandidat Nummer 1, wo Gott möchte, dass er das Wunder durch dein Leben passiert. Je größer du unbedeutend menschlich bist, desto größer ist die Ehre, die Gott bekommt. Und deshalb kannst du dich, weißt du, die Unbedeutenden holen wir nach vorne. Ja, damit du merkst, hier vorne spielt die Musik, hier vorne brennt das Feuer und diejenigen, die ein bisschen reifer sind und mehr Glauben haben, die können hinten sitzen bleiben und machen hinten Alarm im Geist und Feuer. Der Herr will, dass du, pass auf, wir sind, manchmal kommst du nicht über die Einleitung weg, ohne dass der Heilige Geist dich erwischt. Du. Aber wir sind in Zeiten der Versuchung manchmal, in Zeiten der Anfechtung, in Zeiten von Schwierigkeiten. Einige von euch, ich spreche jetzt total im Geist, ja, bleib einfach mal dran. Einige von euch, ihr habt in den letzten Monaten, vielleicht auch in den letzten paar Jahren gelernt, dass Kämpfen Spaß machen kann. Weil du merkst, das haut dich nicht ständig einer auf den Kopf drauf und du sagst, sondern du sagst, hey, boom. Und dann ist Halleluja. So wie mir am Vorhin betet und dann plötzlich eine monatelange Krankheitsserie gestoppt. Push. A curse breaker anointing. Der Fluch kommt bis zu dir und dann stoppt das Ding. Der kann so groß sein wie ein Freight Train, ein Güterzug, aber bei dir, du sagst einfach nur im Namen Jesus. Du kannst nur 65 oder 58 Kilo wiegen als Frau und trotzdem stoppt bei dir eine Ladung voll dämonischer Attacken. Und da, weil es im Namen Jesus ist. Come on, und ihr Männer, ihr braucht gar nicht das Glauben, dass du mit diesen Muskeln im geistlichen Bereich immer beeindruckst, es ist gut, fit zu bleiben, aber trainier deine geistlichen Muskeln. Wir haben auch Frauen in dieser Gemeinde, die sind nicht in erster Linie begeistert durch diese Muckis, sondern durch geistliche Substanz. Ladies, stimmt das? Sehr gut. Hast du gehört online? Wenn du eine Frau Gottes finden willst, wenn du Mann bist, dann werde geistlich stark, weil die anderen sind eher ein Projekt statt ein Prinz. Du willst kein Projekt als Partner, sondern einen Prinz, der den Drachen in seinem eigenen Leben schon gekillt hat. Come on, Ladies. Ist das die Wahrheit? Männer, seid ihr auf dem Weg dazu? Du, weißt du, was mir gerade einfällt? In Deutschland gibt es ein paar alte, dämonische, nicht stimmende Drachensagen. Ja, die haben es ja irgendwo im Mittelalter so. Aber es ist ja erstaunlich, dass in Deutschland diese Dinger da, Drachen töten und so. Weißt du, der Herr möchte ein paar, übrigens Daniel Kolender hat ein Buch, glaube ich, geschrieben, Drachentöter oder irgend sowas. Aber, also, Dragon Slayer. Das ist eine gute Sache, wenn du lernst, in deinen jungen geistlichen Jahren, ich spreche nicht von deinem natürlichen Alter, in deinen jungen geistlichen Jahren deine eigenen Feinde wirklich zu rasieren. Geist, ich rede nicht von Menschen, sondern die Dämonen, die Süchte, die Krankheit, die Selbstmordgedanken, alles, was der Teufel dir einredet, du wirst niemals einen Partner finden oder du hast viel zu viele Partner gehabt und jetzt ist viel zu spät, dass du Gott dienst. Und alles, was der Teufel dir einredet, ja, du hast alles Unsinn. Nimm das Wort Gottes. Der Herr sagt, es ist alles neu. Okay. Also in Krisen zeigt sich, was wirklich in uns steckt. Aber der Herr hat etwas Neues für uns. Bin total begeistert. Ich glaube, ich spreche jetzt im Geist. Der Herr hat für die Gemeinde etwas Neues. Der hat für dich etwas Neues. Du gehst vielleicht gerade durch ein Tal durch oder du denkst, es könnte sein, es könnte besser sein. Der Herr hat was Neues für dich. Das Problem, was wir nicht gewohnt sind als Gemeinde, die betet, die feuert, die tanzt, die singt, die jubelt. Wir sind nicht gewohnt, dass der Widerstand genau deshalb kommt. Wir denken zu oft noch, und ich rede zu Leuten, die die großen Sünden rausgeschmissen haben, die nicht in Kompromissen leben, die nicht einfach weg vom Herrn sind, sondern Leute, die ernsthaft Jesus nachfolgen. Wir denken zu oft, wenn etwas wirklich Massives, Schlechtes kommt, was habe ich falsch gemacht? Ja, du solltest dich prüfen und du solltest die Stimme des Heiligen Geistes hören können. Aber manchmal kommen deine Probleme genau, weil du was richtig gemacht hast. Weil du gebetet hast an der richtigen Front. Weil du den Menschen das Richtige gesagt hast. Weil du zur Wahrheit gestanden. Weil du plötzlich, wie unsere Schwester vorhin, beginnst, den Namen Jesus zu benutzen. Die Autorität in deinem Bereich, wo du einfach kannst und plötzlich merkst du, wow, der Feind nimmt Reis aus. Und dann kommt trotzdem irgendwas und es zieht dich runter und es haut dich her. Und einer von diesen Leuten, der diese Erfahrung massiv gemacht hat, war David. David war der Gesalbte des Herrn. David war vorbereitet ohne einen Auftrag. Also er hat sich selber vorbereitet ohne eine Hausaufgabe. Come on, alle, die ihr im Coaching seid. Solange du noch Hausaufgaben brauchst, ist dein Level noch Level 1. Du solltest dir die Hausaufgaben selber geben, selber machen. Selber überprüfen, selber wachsen. Ja, das ist echt wahr. Weil wir kommen in die Zeit rein, wo wir gar nicht mehr alle Leute persönlich coachen können. Oder na, da kommen zwar andere hervor, aber überleg dir mal, du solltest lernen, dich selber zu coachen. Also nicht ganz geht es nicht, aber in manchen Punkten. David hat bei einfachen, in Anführungszeichen langweiligen Aufgaben, wie zum Beispiel die Schafe hüten auf der Weide draußen, das ja offensichtlich nicht die Premium-Aufgabe seines Vaters war, sondern eher derjenige, der Jüngste unter den Männern, der kümmert sich halt noch um die Schafe, das war so der Landwirt, obwohl er eigentlich in seinem Herzen alles andere als Bauer, Farmer oder Landwirt war, aber er hat die Aufgabe durchgezogen und hatte, weil er das relativ geschnallt hat, war ein intelligenter Mensch auch, dann hat er viel Freizeit gehabt und die Freizeit hat er nicht verplempert. Sag mal, nicht verplempert. Der erste Schlüssel David. Wir reden heute gar nicht so viel über David, sondern über Leute in seiner Generation. Und dann ist er gewachsen und er wurde stark und er hat mit den Schafen seines Vaters so umgegangen, wie es in seinem eigenen Schatz wäre. Der hat nicht erlaubt, dass der Teufel ein einziges raubt ohne Widerstand. Pass mal auf, du musst nicht. Vielleicht gewinnst du nicht jeden Kampf. Du bist vielleicht noch mittendrin in deiner Wachstums-Jüngerschaftsphase. Vielleicht gewinnst du nicht jeden Kampf in deinem Leben. Aber ich lasse dir mal eines sagen, was du in dieser Gemeinde lernen kannst an diesem Livestream. Gib dein Land, denn gib deinen Tag nicht her ohne einen Fight. Lass kein einzelnes Schaf ohne einen Fight los. Ohne einen geistlichen Fight. Wir erleben alle mal Situationen im Leben, wo wir sagen, okay, das hätten wir uns gewünscht, das wäre anders ausgegangen. Unsere Gebete, keine Ahnung, ob es an dir liegt, an mir oder an der Situation oder das Timing Gottes, aber wir wünschen, manchmal sind wir auch nicht 100% im Geist und wir hätten können, aber es hätte, ist nicht geworden. Und dann, aber gib nicht nach ohne einen Feind. Lerne im Geist das Wort und dein zu benutzen und eine Widerstandsmentalität zu entwickeln. Ich glaube, wir im Westen kennen das zu wenig. Unter Christen, Widerstand in der Welt bedeutet rebellischer Spirit. Ja, will ich nicht. Widerspenstig. Kannst du dich erinnern an die Predigt? Nein, nein. Und die Welt sagt nein gegen das Gute, gegen den Gehorsam, gegen Autoritäten, gegen göttliche Autoritäten, gegen du solltest nicht sündigen, nein gegen Straßenverkehrsordnung, was auch immer. Das Nein der Welt ist genau oftmals, nicht immer, aber oftmals an der falschen Stelle. Aber Christen, wir haben dann gelernt, Ja zu sagen, Ja zu Jesus, Ja zum Kreuz, Halleluja, Ja zur Auferstehung, Ja zum Glauben, Ja zur Gemeinschaft, Ja zum Wort Gottes. Wunderbar. Und jetzt kommt die Schule der nächsten Klasse. Nein sagen lernen. Nicht Nein gegen Menschen, nein, 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 ich will nicht, sondern dass du den Nein dem Teufel sagst, Nein der Sünde, Nein deiner eigenen Widersprüche. Nein, das mache ich nicht mehr. Die Zeiten sind vorbei, nein. Wenn du eine Familie hast, Krankheit in deinem Haus, du sagst nein, ich dulde das nicht mehr mit der Autorität Gottes. Wenn dir jemand auf die Nerven geht, dann sagst du nein, nicht zur Person, sondern zu deinem eigenen Fleisch. Sag, wir regen uns jetzt nicht auf. Ich weiß, es nicht immer einfach ist, es gelingt nicht jedem von uns nicht immer. Aber Nein sagen lernen ist ein Schutz für deine Seele und du lernst die Waffenrüstung Gottes zu gebrauchen. Das Schwert hat zwei Seiten, eine Ja-Seite und eine Nein-Seite. Ja, die Verheißungen Gottes im Guten, aber der gleiche Gott, der geschrieben hat, kommt alle her zu mir, die mühselig und beladen seid, sagt auch, geh hin und sündige nicht mehr. Nicht Nein zum Angebot des Teufels. Nein. Ich habe es vor ein paar Wochen gesagt. Ich hoffe, das ringt dir durch deinen Kopf durch. Deine Stärke im Geist ist genauso groß wie dein Nein zu den falschen Entscheidungen. Also, dass du Nein sagen kannst, wenn dir ein falsches Angebot... Deine Stärke ist nicht so groß wie dein Halleluja in der Gemeinde und halb im Himmel, sondern dein Nein gegenüber dem Teufel, gegenüber seinen Angeboten und so weiter und so weiter. Und manchmal sind die Angebote verlockend, weil der Druck von außen hart wird. Wer von euch kann ein bisschen aufgepasst in der Schule? Die Hälfte? Wisst ihr, wie die Diamanten entstehen? Durch Druck und durch Schliff. Diamanten, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, ist ein ganz normaler von der Molekularstruktur Kohlenstoff. Kohlenstoff ist ja nicht wirklich wertvoll, aber durch Druck kann etwas entstehen, was zu einem Edelstein wird. Druck ist nicht dein Feind. Das ist eine Predigt in einem Satz, wenn du da mal meditierst drüber. Druck ist nicht dein Feind, Unglaube ist es. Angst ist es. Minderwertigkeit. Die falschen Schlussfolgerungen unter Druck. Das ist vom Feind. Ich sage nicht, dass jeder Druck von Gott ist. Überhaupt nicht. Es gibt Überlastungen. Es gibt Leute, die üben ungesunden Druck aus. Aber grundsätzlich kann man, benutzt Gott Drucksituationen, um Edelsteine hervorzubringen. Manchmal ist der Feind der Handlanger, aber ich sage nicht, dass Gott den Feind schickt, überhaupt nicht, aber der Feind begehrt auf, verfolgt die Gemeinde, verfolgt dein Leben, inspiriert andere Menschen, Ärger zu machen, weil du für die Wahrheit stehst oder was auch immer. Du betest mehr als früher, du schmeißt die Sünde raus wie früher und der Teufel will das nicht haben. Vielleicht erlebst du Befreiung und der Feind versucht zurückzukommen. Lies Lukas Kapitel 11. Und dann ist wichtig, dass das Haus gefüllt ist, aber auch für jeden Einzelnen, der aus dem Gefängnis rausgeht. Und ich hoffe, dass wenn du online zuschaust, dass du bei uns bist. Wenn du aus dem Gefängnis rausgehst, gibt es eine Phase, wo der Teufel versucht zurückzukommen und er macht Druck, sag mal Druck, um dich zu zwingen oder zu bewegen in alte Patterns, in altes Fahrwasser, in alte Entscheidungen zurückzukommen. Er macht Druck, dass du wieder so wirst wie früher. Dass du freiwillig rückwärts ins Gefängnis gehst, weil du sagst, oh, da gibt es wenigstens keine Attacken. Wisst ihr, dass der Teufel mit manchen Leuten in seinem Gefängnis Deals macht, sozusagen, sprech bildhaft. Sag, bleib hier drin und du hast einigermaßen Ruhe. Wenn du rausgehst, kriegst du wirklich Feuer. Und Leute am Anfang wollen Leute frei werden. Und dann gehen sie in eine Gemeinde, wo Freiheit gepredigt und gelehrt und der Teufel gehen muss. Und dann kommt Druck. Dann kommen Widerstände. Und dann zeigt sich, aus was du wirklich geschnitzt bist im Geist. Und die Bibel sagt, schau auf den Brunnen, aus dem du gehauen bist, Abraham. Kennt ihr die Schriftstelle? Im Alten Testament steht das. Schau, blickt auf den Fels, aus dem ihr gehauen seid, aus dem Brunnen, wo er, ich glaube, Abraham und Sarah. Also er macht einen Bogen zu den Vätern oder dem Vater des Glaubens. Und er sagt, schau dir Abraham an, der war so alt, der hat ein Kind bekommen, der ist durchgegangen, aus ihm wurde eine mächtige Nation. Du bist heute hier wegen Abraham. Du sitzt auf diesem Livestream, gibt es wegen dem Gehorsam Abrahams. Die ganze Christenheit war eine Folge, dadurch, dass der Bund, den Gott mit Abraham geschlossen hat, erfüllt wurde viele Generationen später. Und natürlich durch Jeshua, durch Jesus und alle anderen Generationen. Aber überleg doch mal, was das bedeutet. Okay, ich springe ein bisschen nach vorne. Ich schlage mal 1. Samuel 22 auf. 1. Samuel 22. Das ist der Zeitpunkt im Leben Davids, als er gesegnet war. Er hat Goliath getötet, viele Philister. Er war Saul Untertan, dem König Saul. Und er hat für Saul viele Kriege geführt, viele Siege erreicht. Er war beliebt beim Volk. Er war erfolgreich im Geist und bei Gott. Und er war gefürchtet bei den Feinden. Und dann kam der Moment, wo seine Hochbeliebtheitsphase geswitcht hat und Saul wurde eifersüchtig, weil die Leute ihn mehr bewundert haben als Saul selbst. Und Saul hat einen Geist des Eifersuchts gehabt und Machtgelüste obwohl er zu diesem Zeitpunkt selber abgefallen ist, Saul hat sein eigenes Schicksal, sein eigenes Leben, seine Entscheidungen selber zum Negativen beeinflusst. Gott hat nicht gesagt, ich will Saul nicht mehr, David, gefallen mir die Haare besser, sondern Saul war Gott ungehorsam. Saul wurde verworfen wegen seiner Rebellion, wegen seiner Widerspenstigkeit. 1. Samuel 15, lese es nach. Und in 1. Samuel 22 ist David auf der Flucht. Und er flieht zuerst zu den Philistern. Und dann erkennen ihn Leute dort, dass dieser Captain oder Major, also er war noch nicht der Herrführer von ganz Israel, aber er hatte schon einige Zehntausende Philister umgebracht, getötet im Krieg mit seinen Leuten. Und dann erkennen ihn die Generäle der Philister und sagen, hey, ist das nicht der, von dem sie singen? Saul hat seine Tausende, David seine Zehntausende erschlagen. Und dann wollten sie ihn schnappen und David stellt sich wahnsinnig. Und dann sagt der König von Gath, eine der Aussagen, die ich eine der besten finde, von ungläubigen Philistern in der Bibel, sagt, fehlt es mir an Wahnsinnigen, dass er diesen Mann gebracht hat. Ja, das war, wahrscheinlich war er frustriert von seinen eigenen Leuten. Schauen, wie frustriert die Philister waren. Er dachte sich, ich sitze hier unter allen Wahnsinnigen, jetzt bringen wir noch einen. Aber David war schlau genug, er ist entkommen und dann springen wir jetzt hier rein. 1. Samuel 22. David ging von dort weg und er entkam in die Höhle Adullam, sag mal Adullam. Und als seine Brüder und das ganze Haus seines Vaters das hörten, kamen sie zu ihm dorthin herab. Und es sammelte sich um ihn lauter Bedrängte, solche, die verschuldet waren, und andere mit erbittertem Gemüt. Und er wurde ihr Anführer. Großartig. Und es waren bei ihm etwa 400 Mann. Ich möchte heute ein paar Minuten mit euch über Adullam sprechen. Die Höhle, das Wort heißt Höhle und Bergfeste oder Festung gleichzeitig. Es kann beides bedeuten. Möglicherweise war es beides gleichzeitig. Eine Höhle und gleichzeitig eine kleine Festung. Das war irgendwo in Juda. Spannende Gegend. Wir wollten es beinahe schon mal anschauen, aber haben uns dann doch fürs Terebintental entschieden. Dort, wo Goliath fällt, das ist gut. Das mal zu sehen in deinem Leben. Sollte es mal in dem Tal gewesen sein, wo du sagst, hey, hier irgendwo hat unser geistlicher Vorfahr das größte Großmaul seiner Generation einen Kopf kürzer gemacht. Und es geht gar nicht hier um Rache oder Israel oder Gad oder Philister, sondern es geht darum, der Kampf war nicht zwischen Israel und einer anderen Nation, sondern zwischen Gott und dem, die ihn verspottet haben und die sein eigenes Volk umbringen wollten, versklaven wollten. Gott ist in einem Krieg gegen die Feinde, die dein Leben zerstören wollen. Und er sendet Helfer. Aber gut, das war ein bisschen vorher. Jetzt gehen wir nach Adullam. David war auf der Flucht. Flucht? Klingt nicht gut. Ich kann mir überlegen, dass David, als Samuel ihn gesalbt hat, nicht geplant hat, dass sein Leben über 7 oder 10 Jahre auf der Flucht stattfindet. Der hat sich vielleicht gedacht, naja, Gott nimmt das in die Hand, irgendwann ist Saul tot und bis dahin diene ich ihm einfach, ich bin treu, dann wird alles gut laufen. Und einige von euch denken, ich habe doch gehorcht, jetzt habe ich doch die Sünde rausgeworfen, jetzt bin ich doch noch extra eine Stufe mehr im Reich Gottes aktiv. Und jetzt Schwierigkeiten. Meine Familie macht noch mehr Druck, die kennen Jesus nicht. Meine Arbeitsstelle, meine Güte, ich arbeite besser und jetzt werde ich gemobbt. Der Teufel sieht das Licht auf deinem Leben. Und weißt du, solange die Pflanze klein ist, ist die beste Chance, sie zu zertreten. Kennst du eine deutsche Eiche? Oder irgendeine große? Terebinten gibt es bei uns nicht so häufig, aber es gibt, ich glaube, irgendwo im Schwarzen, wen haben wir heute dabei? Bodensee, also irgendwo im Süden bei Freiburg oder so, steht irgendwie einer der größten Bäume Deutschlands, der ist, glaube ich, so einer Mammutbaum oder irgend sowas, Redwood. Also es gibt große Bäume auch in Deutschland. Und ich sagte mal eins, solange jeder Baum fängt klein an und wenn der Baum klein ist, dann kannst du ihn zertreten. Versuch mal eine Eiche mit 30 Meter und 1 Meter Durchmesser, da tritt sich nichts mehr. Die reißt auch kein Traktor mehr aus in diesem Stadium. Also wenn es 1 Meter Durchmesser hat. Da müssen andere Geräte ran. Und Gott will dich zu so einem Baum machen, aber der Teufel will deine Berufung, ihr hört genau zu, deine Berufung abtreiben, solange du noch nicht fest oder stark, solange dein Baum noch nicht dick ist. Solange du noch zweifelst. Vielleicht ist es doch nicht. Vielleicht habe ich das nur geträumt. Vielleicht habe ich zu viel gegessen. Aber der Heilige Geist hat einen geistlichen, göttlichen Traum in dein Leben hineingelegt. Und ich sagte immer eins, der Traum erfüllt sich nicht immer so, wie wir es wollen, so wie wir es wünschen. Wenn es von Gott ist, dann ist allermeistens auch Widerstände dazwischen. Zwischen der Vision oder dem Wort oder dem, was der Herr dir zeigt und der Erfüllung, können manchmal Jahre, manchmal Jahrzehnte liegen und in den allermeisten Fällen deutliche Widerstände. Wenn du für Erweckung in Deutschland betest, betest du für keine Kleinigkeit und du betest auch nicht für eine einfache Sache. Aber es ist nicht unmöglich und es ist auf dem Weg. Aber die Leute, die es erleben werden, wird eine Generation sein, zumindest die, die es auslösen, werden die Katalysatoren für Erweckung werden. Es sind diejenigen, die gewohnt sind, Widerständen zu widerstehen. Und deshalb bist du eigentlich hier in dieser Gemeinde, du bist Dienstag hier und nicht nur Sonntag, um zu lernen, Widerständen zu widerstehen. Amen. Deshalb ist dein Dienstag oftmals nicht einfach. Da. Deshalb ist deine Arbeit. Ja, Montag war es gut, Mittwoch, Donnerstag. Leute. Warum Dienstag? Ich will doch in die Gemeinde. Ja, weil der Heilige Geist zulässt, dass du lernst, Widerständen zu widerstehen. Damit der Teufel sieht, wie wichtig dir das Reich Gottes ist. Wenn es dich nichts kostet, ist es nicht viel wert in deinem Leben. Sagt Jesus selber. Sogar in Bezug auf Opfer. Beim Opfer der Finanzen zählt nicht in erster Linie die finanzielle Höhe, sondern den Preis, den die Leute im Glauben bezahlt haben, um es zu gehen. Frag die Witwe und frag Jesus und die Jünger, die das Gleichnis gehört haben. Diese Witwe hat mehr eingelegt als alle anderen, weil sie hat ihren ganzen Lebensunterhalt. Dein Überwinden ist genauso kostbar wie der Schritt des Glaubens, den es dich gekostet hat. Komm mal, da kommt eine Nugget nach der anderen. Ich hoffe, du hörst es nochmal an. Adullam war ein Ort, wo David zum ersten Mal auf der Flucht zur Ruhe kam. Adullam war kein bequemer Ort. Das war kein Fünf-Sterne-Hotel. Das war nicht dort, wo sie eingecheckt hätten. Das war das Erste, wo sie also hätten, wenn sie die freie Wahl hätten. Sondern der war ein schöner Ort. Ich glaube, das war ein fruchtbares Gegend irgendwo in Juda. Also es war jetzt keine Wüste. Aber es war ein Ort, also schwer zu sagen. Es kann am Rande von Juda zur jüdischen Wüste gewesen sein. Ich weiß es nicht genau. Aber zumindest war es nicht der Wunschort. Und an diesem Ort kamen ein Haufen Leute zu ihm. Also für ihn selber waren es viele Leute. Gemessen an Israel waren es nicht viele. Das waren die ersten Leute, die zu David kamen. Sagt, ha, die Gemeinde wächst. Und dann kommen lauter Trouble. People. Verschuldete. Oh, der betet zum 25. Mal, Herr, zahl meine Schulden. Können wir nicht mal das Gebetsthema wechseln? Er sagt, ey, morgen. Und weißt du, wenn du Erweckung willst, such dir nicht die Leute aus, die Gott durch dich retten möchte. Wenn du Erweckung willst, sag dir nicht, der, den möchte ich evangelisieren, der ist easy. Der, wenn sich bekehrt, der ist genau wie ich. Das Gleiche an wie ich. Der mag das Gleiche wie ich. Sondern manchmal rettet Gott jemand, der das Gegenteil ist von dem, was du dir als Freund ausgesucht hättest. Und er sitzt auch noch genau vor dir im Lowpreis. Und er benutzt nicht dein Waffeln. Vielleicht gar keins. Und du denkst, warum? Herr, rieche ich diesen Nicht-Wohlgeruch jeden Sonntag? Und er möchte dich jedes Mal umarmen, weil er von dir das Evangelium gehört hat. Und der Heilige Geist lehrt dich, dass du wie David vielleicht unter der ersten Mannschaft bedrängte, verschuldete, Verstoßene hast. Komm mal, bist du da? Ja. Weißt du, was an Adullam noch besonders war? Also, das war nichts Besonderes. Für Israel war es ein Ort, wo nichts menschlich was Besonderes da war. Aber David war da. David war was Besonderes. Weil diejenigen, die aufgepasst haben, wisst ihr, ich glaube persönlich, das ist meine Meinung, kann man nicht genau rauslesen, aber ich persönlich glaube, dass zur Generation Davids, es gab ein paar Leute, die waren frustriert über den Ungehorsam Sauls. Die waren frustriert, dass Saul die Gunst Gottes so verspielt, den Zorn Gottes auf sich zieht sozusagen, den Sieg Gottes herschenkt. Und Israel musste leiden, weil der König ungehorsam war. Ich glaube, dass es ein paar Leute gab unter der Regentschaft Sauls, die gehungert danach haben, dass Veränderung kommt. Und vielleicht hat sich sogar rumgesprochen im Laufe der Monate und Jahre, ganz so geheim, so, hast du gehört, der Prophet Samuel, der hat einen neuen zum König gesalbt. Aber erzähl es bloß nicht weiter, sonst bekommen wir alle ums Leben. Vielleicht hat sich rumgesprochen, dass ein zweiter Plan in the making war. Vielleicht wussten einige Leute, dass es David war. Später wussten es garantiert Abigail zum Beispiel. Also wenn du die Geschichte nicht kennst, lies einfach die Kapitel weiter nach der Predigt oder irgendwann später. Als David in den Jahren seiner Flucht an unterschiedliche Stationen kam, wussten manche Leute, dass er der neue König sein sollte. Während andere zu Saul gehalten haben, haben sich mehr und mehr Leute über David gewundert und einige haben sich zu ihm hingezogen gefühlt. Ich möchte heute ein paar Minuten darüber reden, dass Adullam ein Ort der Absonderung ist, eine Höhle, wo Gott dich und deine Berufung vorbereitet. Ein Ort, der nicht großartig für die Welt ist, ein Ort, der nicht nach 5-Sterne-Hotel schmeckt, sich anfühlt und riecht, sondern ein Ort, der dich Dinge lehrt. Amen. Es war nicht angenehm, aber der Gesalbte Gottes war da. Und ich möchte es heute mal nicht auf irgendeinen Menschen beziehen oder auf irgendeine Dienstgemeinde, Gruppe, was auch immer, sondern David ist ein Typus für Jesus. Lassen wir es heute mal dabei. Ein Typus bedeutet Abbild. Es gibt mehrere geistliche Bilder für Jesus im Alten Testament. Mose war so ein Typus, der hat das Volk herausgeführt aus der Sklavenschaft. Josef war so ein Bild, der Erlöser. Wegen ihm sind die Leute nicht verhungert. Er hat vergeben, er wurde von seinen Brüdern verkauft, so wie Jesus verkauft wurde, aber er hat vergeben und durch ihn kam große Rettung. David war auch ein Typus für den König. Für den König, der herrscht. Für den König, der demütig war. Für den König, der dient. Für den König, der aus verachteten, verspotteten, verschuldeten, verdreckigen Leuten sozusagen Helden macht. Das war ein Typus für Jesus. Und wenn wir heute nicht über David oder irgendeine Gemeinde reden, sondern über Jesus, dann solltest du dir merken, du such dir einen Ort, der mag aussehen wie der letzte Stall, wie ein Dreckhaufen. Azusa Street war auch ein Stall, ein ehemaliger Stall. Such dir nicht die Hochglanzgemeinde, wo keine Gegenwart Gottes ist. Such dir einen Ort, wo die Gegenwart Gottes gegenwärtig ist. Und das sind oftmals die Orte, wo es zwar nicht angenehm, aber glorious ist. Wo es was kostet, aber gleichzeitig dich zu was macht. Wo du nicht bleibst, wie du bist, weil die Predigt dich stört. Manchmal. Du bleibst, du kannst nicht wieder rausgehen, so wie du reingegangen bist. Jede Predigt von Jesus, es war unmöglich, nachher so zu sein, wie du vorher gekommen bist. Alle Predigten von Jesus hatten dieses gemeinsam: Du hast etwas gehört und jetzt kannst du nie mehr zurück. Du bist nie mehr unwissend. Es gibt ein Ja oder ein Nein, aber es gibt keinen Unschuldig mehr. Adullam ist ein Beispiel für die erste Generation Leute, die sich einen langen Weg aufmachen, weil sie an der Seite dessen oder derer sein wollen, die nächste Generation an Kraft und Segen freisetzt. Adullam ist für Leute from zero to hero. Für Leute, die sagen, ich habe sowieso nichts zu verlieren, aber ich glaube, dass hier eine Bewegung Gottes startet. Der Herr war mit David. Und mehr Leute haben es geglaubt. Nur es gibt, erstaunlicherweise, aber das will ich heute nicht vorlesen, weil die Zeit ist viel zu weit fortgeschritten, aber ich möchte dir sagen, zu ihm kamen Leute, die wurden massive Helden, genau in dieser Zeit. Habt ihr gehört von den Dreiern und den 30, die Helden Davids? Es gab das Oberhaupt und dann gab es die drei, das waren so die Elitekämpfer und dann gab es 30 Helden. Und dann hatte er Tausende von guten Soldaten und später Hunderttausende von normalen Armeeleuten. Und da waren Leute dabei, die haben alleine 300 oder 800 Leute besiegt, alleine. Du, 100 Leute ist viel. Aber 800. Die meisten wären nach 2 Dämonen müde. Beim Befreiungsdienst. Kannst du dir vorstellen, 20 Leute gleichzeitig, ja, im Befreiungsdienst kann es einfach gehen, aber weißt du, hier waren Leute dabei, die haben gesagt, Rückzug ist keine Option für uns. Gewinnen oder sterben, aber Rückwärtsgang ist ausgebaut aus meinem geistlichen DNA. Das ist übrigens nicht ganz von mir, dieser Vergleich. Rainer Bonke hat mal gesagt, ein Mann des Glaubens kennt keinen Rückwärtsgang. Und ich meine, der Mann hat bewiesen, dass Glaube in vielen Bereichen massiv eine ganze Generation verändern kann. Okay, Adullam, Ort der Absonderung, Ort, wo du gezwungen bist, dich aufs Wesentliche zu konzentrieren. Ich möchte zu ein paar Leute reden, die momentan eine schwierige Phase durchmachen. Vielleicht bist du online dabei oder hier. Es sei denn, du hast viele negative Entscheidungen gefällt und du bist gerade aus eigenverschuldet in einer Situation, wo du nicht sein müsstest, dann ist heute der letzte Tag oder der erste Tag, wo du vollkommen umkehren solltest und erstmal Buße tun über falsche Entscheidungen, sonst kommst du nie richtig raus. Aber angenommen, du hast das bereits getan oder du hast auch nicht großartig was falsch gemacht, bist du jetzt in der schwierigen Zeit, dann in Adullam hatten die Leute kein Handy. Die hatten keinen, in Bayern sagt man kein Wirtshaus. Ich gehe jetzt mal einfach ein paar Jahrhunderte zurück, wo es keine Technik gab. Die hatten keine Unterhaltung. Die hatten keine Straßenecken, wo sich dann abends die Männer und dann die Frauen zum Chat getroffen haben und die Kinder gespielt haben. Da gab es keinen Kinderspielplatz. Vielleicht gab es da ein paar Kinder, das weiß ich nicht, wahrscheinlich. Aber da war alles Mögliche unbequem. Da war dein Leben auf das absolut Wesentliche konzentriert. In Adullam hat Gott die Leute gelehrt, was wirklich wichtig ist. Und wenn du jetzt in der Situation bist, wo du dich einsam fühlst, wo du denkst, mir geht die Kraft aus, oder irgendwie wollte ich hier nicht sein, aber irgendwie ist es doch richtig, dann beginn nicht zu murren und alleine zu warten, sondern Gott benutzt diese Phase, diese Zeit, um deinen Fokus auf ihn zu richten. Und ich glaube persönlich, dass kein Mann, keine Frau Gottes wirklich Großes mit Gott tun wird, die nicht irgendwann in ihrem Leben wirklich gelehrt hat, zuerst auf Jesus zu schauen und alle anderen Menschen, alle anderen Wünsche, alle anderen sind erstmal unwichtig. Du musst lernen, dass dein Handy ein Spielzeug ist, dessen Zeit jede Zeit ablaufen kann. All die Unterhaltung dein Leben nicht um einen Deut geistlich besser macht. Ich sage ja nicht, dass alles Sünde ist, aber oftmals catcht der Feind uns mit den Dingen, die nicht offensichtlich Sünde sind, aber offensichtlich Zeit rauben, offensichtlich unsere Gedanken in Beschlag nehmen, offensichtlich keine Ewigkeitsfrucht bringen. Und Gott möchte uns freimachen, geistlich gesprochen, in Adullam, an einem Ort, wo er dich hinschickt zuerst. Und viele Leute, ihr, die ja schon 28 Gemeinden durchgetestet habt, und zwar immer noch nicht die beste dabei. Es gibt gute Gründe, warum man in eine bestimmte Gemeinde nicht gehen sollte. Aber die Gründe sollten die biblischen Gründe sein und nicht, weil es nicht angenehm genug ist. Adullam war nicht angenehm. Aber es war die Gegenwart Gottes da. Und zwar so wie nirgends woanders in Israel. Verstehst du, um was es hier geht? Das war eine kleine Gruppe. Verschuldete, komische Typen. Vielleicht ein paar Analphabeten. Leute, die raubbeinig waren. Da waren Kämpfer dabei, vielleicht waren die nicht alle geheiligt. Oh, könnte doch sein, oder? Da schaust du einen der alten Davids an und der rutscht irgendwie und dem fällt sein Trinkbecher um. Schau dich um und denkst, weißt du, in der Gemeinde, wo Gott dich zubereitet, kann es sein, dass nicht nur angenehme Leute für dich sind. Aber es sind eigentlich alles Helden, wenn du sie von der richtigen Seite siehst. Oh, come on, das ist gut. Bist du hier? Dreh mal zu deinem Nachbarn, sag nichts. Come on. Und denk dir jetzt mal, vielleicht ist das ein gewaltiger Held im Glauben oder sie. Und ich habe es nur noch nicht richtig gesehen. Come on, ganz hinten. Vielleicht bist du, du musst deinen Nachbar, deine Schwester, deinen Bruder so sehen. Vielleicht sitzt hier der nächste Rainer Bock. Oder Amy Semple McPherson. Oder irgendwelche Leute. Und das ist das. Aber der Nachbar denkt über dich vielleicht das Gleiche und dann bist du in der richtigen Gemeinschaft. Komm on, du brauchst keine Unglaubensgemeinschaft. Du brauchst keine Unglaubensgemeinde. Du brauchst keine Gemeinde, die dir versucht auszureden, dass das alles nicht funktioniert, dass das viel zu groß ist, dass Gott eigentlich gar nicht so wirkt. Komm du mal runter, du wirst auch wieder ein bisschen normaler. Wir waren in deinem Alter auch so. Jetzt haben wir alle unser Bibelschulzertifikat. Du hast doch nicht mal eine Bibelschule. Sagen die, wo du warst, will ich auch nicht hin, weil du so, sagst du besser nicht. Aber es gibt Gemeinden, wo du diese Schlussfolgerung ziehen kannst. Okay, David kam nicht nach Adullam, weil er gesündigt hatte oder falsch gemacht hat, sondern weil er Gott gehorsam war. Die Leute kamen zu ihm. Und hier hat sich ein Kampf zwischen den Systemen entwickelt. Das religiöse System gegen das System, was neu begonnen hat, der Salbung, der Freisetzung. Ein neues Haus, eine neue Generation des Lobpreises. Eine neue Art von Tempeldienst. Später dann bei Salomo war das dann auf einem anderen Level. Zur Zeit David wurde später die Hütte Davids aufgerichtet, die erstaunliche Eigenschaften hatte. Aber Tatsache ist, lass mir das heute mal sein, es geht, weißt du, David hatte in seiner geistlichen DNA, wenn man es so beschreiben will, Worship und Warfare. Kampfführung und Anbetung. Das war in ihm drinnen. Du kannst ihm die Waffen nehmen, aber er war immer noch ein Kämpfer. Komm, für einige von euch habe ich wirklich eine geistliche Vision, dass Gott dich zu einem Kämpfer macht. Und ich mag das Zitat von Mark Twain. Ich weiß nicht, ob er Christ war, ich glaube zwar nicht. Der hat zwei Hunde, die sich streiten, mächtigen, großen und kleinen angeschaut. Und der Kleine hat dem Großen richtig Beine gemacht. Und da heißt es irgendwie, er hat geschrieben, it's not a matter how big the dog in the fight is, it's a matter how big the fight in the dog is. Spielt keine Rolle, wie groß du im Kampf bist. Es ist eine Frage, wie groß der Kampf in dir ist. Weil du gibst nämlich nicht auf. Du gehst nicht rückwärts. Sagst, Teufel, das mag gestern ein blöder Tag gewesen sein, aber heute, die Gnade des Herrn ist jeden Morgen neu. Die Kraft Gottes ist wieder da. Das Blut Jesu funktioniert heute wieder. Und der Teufel lächelt dir an und sagt, du wirst heute wieder fallen. Und du sagst, nein.
Nein.
Und sollte ich tatsächlich schwach werden, das Blut Jesu wirkt heute wie gestern. Ich kenne meine Zukunft und ich kenne deine Zukunft. Come on, das ist der Jesus, der in der Höhle dir begegnen möchte. Ich habe diese Predigt genannt, nicht einfach, aber glücklich, Doppelpunkt, in der Höhle des Herrn. Du kannst tatsächlich glücklich sein und erfüllt an einem Ort, wo Gott dich hinbringt und du hast nicht darum gebeten. Einige von euch seid in der Bibelschule gelandet, wo du dich nicht anmelden wolltest vor 2 Jahren. Du wolltest nie Dämonen austreiben. Die kamen zu dir, die Leute. Und nachdem es funktioniert, denkst du eigentlich auch nicht schlecht. Können mehr davon kommen. Und plötzlich kommen nicht mehr Leute, sondern mehr Schwierigkeiten. Und mehr Kampf. Und du sagst, oh nein, da könnte weniger kommen. Da hat der Geist gesagt, nein, du bist stark. Du bist stärker als deine Anfechtung. Du bist stärker als die Lügen des Teufels. Du magst vielleicht 3-mal durchgefallen einer Prüfung, weil du noch nicht richtig geschnallt hast, du hast nicht Buße. Wisst ihr eigentlich, dass Buße ein Reset deiner Möglichkeiten ist? Buße ist ein Reset deiner Opportunities. Gott, wenn du versagt hast in der Vergangenheit, dann wird das, solange du nicht Buße tust, auch nicht mehr ändern. Solange du nicht Buße tust, bleibst du auf der Straße der Versager. Aber wenn du umkehrst über deine falschen Entscheidungen, deine falschen Prioritäten, deinen Stolz, dein Ego, was auch immer der Grund war, Menschenfurcht, Menschenehre, gibt tausende Gründe, Sünde hat 1000 Farben, Erlösung nur eine, Blutrot. Das Blut Jesu wäscht immer. Und wenn du umkehrst, resettet nicht nur Gott dein Sündenkonto, besser gesagt, der resettet es nicht, der löscht das. Aber wenn du umkehrst, sagt er auch, okay, jetzt können neue Gelegenheiten kommen. Neue Möglichkeiten, neue Chancen für dich zu wachsen, neue Chancen für dich an Gunst und an Einfluss und an Segen und an das kommt neu. Jesus sagt, sie, ich mache alles neu. Neue Möglichkeiten. Du sagst, ja, meine Eltern haben mir gesagt, aus dir wird nie irgendwas. Ja, weil du hast auch 20 Mal gesündigt pro Woche und die haben einfach die natürliche Schlussfolgerung gezogen. Und jetzt macht Gott einen übernatürlichen Cut. Und deine Eltern verstehen das nicht, weil sind die vielleicht noch nicht von Neuem geboren. Dann hör nicht auf deine Eltern. Glaub nicht ihre Prophezeiung über dein Leben. Es ist ein neuer Tag. Aber deshalb müssen wir umkehren. Buße ist keine Option. Der Segen kommt auch nicht umsonst. Du brauchst einen Reset. Und deshalb schickt Gott uns manchmal an Orte, wo keine anderen Angebote mehr sind. Der schickt dich in die Höhle. und du zählst die Spinnen an der Wand. Und ah, Kacke, weißt du, dass wir uns vor Kakerlaken und Spinnen, da muss man die Leute sagen, da steht irgendeiner, ah, eine Spinne läuft über mein Bett. Sagt er, sei froh, dass Sau nicht hier ist, leg dich hin und schlaf. Oh, jetzt schau mich einige an. Ah, nein. Ich mag aber kein Ungeziefer. Ja, dann hab Sieg über das Ungeziefer in deiner Wohnung, ist ja auch gut. Die Standards haben sich ein bisschen geändert. Aber weißt du, manchmal regen wir uns in der Höhle Gottes über die kleinen Probleme auf, während Gott dein großes Problem lösen möchte. Und das nennt man dann Anstoß. Du nimmst Anstoß am Problem deines Bruders, während Gott dein mit einem riesen Baukran, mit einem riesen, kennt ihr das, Autokran, 100 Tonnen Hebellast oder mehr, der hebt den Balken aus deinem Leben, der Sünde, der Gefängnis weg. Das ist ein riesen Akt, da steht hier mehrere Arbeiter und er hebt von dir langsam das Ding weg in 3 Monaten in der Gemeinde und du regst dich auf, dass der Arbeiter hier seine Hose schief sitzen hat. Sag, den mag ich nicht. Der braucht bei mir nicht mitarbeiten. Der gefällt mir nicht. Der soll erstmal selber schauen. Und in deinem Leben ist Gott gerade dabei, die Gefängnisdinge wegzuoperieren, geistlich Dämonen auszutreiben. Wisst ihr, und das ist Anstoß. Der Teufel möchte dich in Zeiten, wo du noch nicht den vollen Durchblick hast, unbedingt in Anstoß, in Stolz, in Individualismus bringen. Du weißt es besser, du kannst es besser, das sagst du nicht. Du glaubst auch nicht, dass du alles besser weißt. Aber diese eine Sache, die dir unangenehm ist, die dir jemand geraten hat, da hast du einfach eine andere Meinung, darfst du auch haben. Aber Erfolg und Segen liegt auf Gehorsam, nicht auf Meinung. Erlösung ist keine Meinung. Das Evangelium ist auch keine Option. Wie Rainer gesagt hat, es ist ein Ultimatum. Für alle, die bereits auf dem Weg in das ewige Gericht sind. Ah, ich will gar nicht das Evangelium jetzt, ich muss noch ein bisschen weiterkommen heute. Das ist so gut. Spürt ihr das auch? Also mich baut es auf. Wenn ihr nach Hause gehen wollt, wir machen dann wir weiter, wir beide. Halleluja, will ja keiner, ich habe einen Witz gemacht. Kann mal, mache ich ab und zu. Gottes Zurüstung hat manchmal ganz andere Wege. Gott bringt dich an Orte und Positionen, wo du nie gebetet darum hättest, dass du hinkommst. Du hast vielleicht vor ein paar Jahren gebetet für Erweckung, dass Gott dich gebraucht. Du warst in einer ganz anderen Stadt. Du konntest Frankfurt eigentlich nicht ausstehen. Ich erzähle jetzt meine Geschichte. Ich war in Bayern. Ich bin Provinzboy. Also so, ich mag die Landschaft. Ich mag Bäume. Ich mag kleine Dörfer, schöne Natur, Tiere am Feld. Ich mag den Stress der Großstadt nicht. Das wäre meine normale. Als ich nach Frankfurt kam, weil ich hier vom Berufswegen auf die Messe musste, jedes Jahr einmal, ich habe es euch ja schon oft erzählt, ich habe mich einmal verfahren dann, die Messe ist ja direkt am Bahnhof für die Leute, die sich auskennen, und dann bin ich irgendwo auf der Straße falsch abgebogen und ich komme in der Kaiserstraße, nicht dieser Sackgasse, aber in der Parallelstraße und es war abends und ein Bordell nach dem anderen leuchtet mich an. Ich dachte, wo bin ich hier? Oh, unfassbar, wo bin ich hier gelandet? Ich will raus, das ist New York, Manhattan, Hochhäuser, keiner schaut dich an. Überall Drogen. Ich sage, wenn ich irgendwo in Frankfurt hin will, aber nicht nach, irgendwo in Deutschland hin will, nicht nach Frankfurt. Das war meine Meinung. Da war ich von neuem geboren. Da habe ich auch gebetet, dass Gott mich gebraucht. Ich habe gebetet, dass Gott aus meinem Leben was macht. Schau an, von wo wir aus jetzt senden. Vielleicht hast du nicht gebetet, dass du ins Leithaus kommst, aber Gott wusste, wo er dich. Gott kennt die Höhle, die custom-made für dich ist. Du brauchst auch nicht 21.000 Gleichgesinnte in einem Fußballstadion, wenn Gott mit dir handeln möchte. Du brauchst ein paar Leute, die dich dazu bringen, geistliche Entscheidungen zu treffen, wenn du angefochten bist, es nicht zu tun. Lass mich mal ein paar Sachen sagen, wer du besser in deinem geistlichen Umfeld hast und wen eigentlich nicht. Du brauchst keine warmhalte Christen als deine besten Freunde. Du brauchst keine Leute, die dir einreden, es geht nicht, du bist zu extrem, du bist dies oder jenes. Weißt du, was du eigentlich brauchst? Und ich, Leute, die dich anfeuern in deinem kühnsten Traum, den Gott dir gegeben hat. Leute, die dich ansprechen und sagen, du, das ist aber nicht vom Herrn, wenn du irgendeine Vision erzählst, die irgendwie so durch die Pizza gekommen ist oder durch irgendein, die nicht vom Herrn ist, die dich in die falsche Richtung bringt. Du brauchst Leute, die dich erden, wenn du ungeistlich abhebst, und Leute, die dich mit in die Luft ziehen, wenn der Teufel dich am Boden festbinden möchte. brauchst Leute, die dir helfen, richtige Entscheidungen zu treffen, aber nicht durch Manipulation, Kontrolle, durch ihre Wünsche. Du brauchst nicht Leute, die dein Leben benutzen, um ihre Wünsche zu erfüllen, sondern Leute, die ihr Leben hingeben, damit dein Leben gesegnet wird. Come on, da ist. Sei da, ein paar Leute wollen das. Ah, aber ich muss hier die pass auf, ich habe es mir irgendwo notiert. Es ist hier drin. Der Plan, aus dir einen Helden zu machen. Freunde, die dein Leben nur leichter machen, sind nicht Freunde deines Wachstums. Sind nicht. Die mögen die beste Barbecue mit dir feiern können, bringen sie das beste Essen mit und am Ende geht ihr alle so nach Hause. Und warum nicht? Kann man mal ein Jahr machen. So richtig, Halleluja, bless the food, Lord. Und du segnest. Halleluja. Aber weißt du, das sind normalerweise nicht die Wachstumsphasen unseres Lebens. Wachstum kommt dann, wenn die Entscheidung hart wird. Wenn du in einer Situation bist, wo es so leicht ist, etwas anders zu entscheiden, als was du diese stille, einfache Stimme oder vielleicht ein paar Leute, die du ignoriert hast, lange, die aber sagen, du, ich glaube, das ist die Entscheidung. Und innerlich, äußerlich denkst du, danke. Und innerlich denkst du, nein! Und der Heilige Geist sagt dir aber, bleib, steh, geh weiter, geh nicht rückwärts. Bleib dran. Und ich sagte eins, die Leute in Adullam haben genau solche Leute gefunden. Die hatten nämlich alle Probleme außerhalb, sind zu David geflüchtet und dann kamen die echten Probleme erst. Dann war der Krieg des ganzen Landes in ihrer Wohnung. Und jetzt rede ich zu einigen von euch. Du kommst hierher, um befreit zu werden, geheilt und Halleluja. Und plötzlich redet die halbe Gemeinde einmal im Monat davon, rauszugehen und geistliche Riesen zu schlagen. Mitten auf der Zeil. Und du denkst, bitte nicht, einige von euch, nimm mich nicht mit. Beim ersten Samstag ist dir noch was eingefallen, dass du sagst, meine Verwandte kommt, ich besuche meinen zweiten. Irgendwann einmal sagst du, ich bin ja Christ, darf er nicht lügen. Und dann sagst du einfach, ja, eigentlich ist das nicht ganz so mein Ding. Und drei Leute stürmen auf dich zu und sagen, ich war genauso wie du. Du, das ganz einfach. Du musst einfach nur, und du denkst, gibt es hier ein paar Leute so? Ja, ich weiß das. Ich war von Anfang an dabei hier. Und weißt du, und dann gehst du mit raus und du denkst, ich wollte nur eine gute Gemeinde und jetzt, wo bin ich gelandet hier? Ui, meine Arbeitskollegin Shangarakabasa. Ziehst du den Hoodie drüber und so weiter und plötzlich wirst du merken, nach ein paar Mal, dass der Feind vor dir fliegt, halb so schlimm. So wie der Teufel dir eingeredet hat, ein Drittel so schlimm. Und plötzlich bist du mitten dabei, wie sich jemand bekehrt. Du hast 18 Jahre gebetet, hast schon das erste graue Haar, hast gebetet, dass Deutschland Erweckung sieht, hast noch in den letzten 10 Jahren nie erlebt, dass eine fremde Person, die vorher geraucht, getrunken, gestunken hat, sich durch dich zu Jesus bekehrt. Ich sage jetzt einfach nur ein Beispiel. In Frankfurt gibt es solche Leute und noch schlimmere. Also es gibt einfach alle gestrandete Persönlichkeiten, arme Leben, die einfach schlimm dran sind, ja. Wir haben mal jemanden zum Herrn geführt, der hat auf seinem T-Shirt ausgeschaut, als ob er die letzten 30 Tage gefrühstückt, Abendessen geduscht, alles auf seinem T-Shirt gemacht hat. Da hast du alles gesehen. Das war ekelhaft, das war der Obdachlose. Aber weißt du, auch solche Leute liebt Gott und plötzlich, du bist vorher eingeschüchtert und dann merkst du, dass der Teufel auch vor dir flieht. Und der erste Teufel, der flieht, ist dieser große Angstmacher. Und plötzlich denkst du dir, weißt du, und das ist Adullam. Du hast dich gemeldet für eine coole Gemeinde und bist in einem kleinen Raum und denkst, was ist hier los? Boah, der haut auf das Ding da hinten ein, kann der nicht ein bisschen leiser machen? Jetzt dreht dir auch den Lautsprecher noch lauter und dann denkst, wo ist der Ausgang und so weiter. Und in Wirklichkeit, der Heilige Geist sagt, ich bleib einfach mal da. Alles gut, die tun dir nichts. Die beißen nicht. Die beißen den Teufel, nicht dich. Ja, das ist... Und dann plötzlich merkst du, dass deine Probleme weniger werden, die du vorher wegen dir hattest, und deine Freude wird größer. Das kann das wirklich sein? Und dann zu einigen von uns sagt dann der Herr, sagt die Welt zuerst mal, ja, aber es sind doch noch ein paar Leute. Ach, das sind doch keine, sind doch noch nicht Tausende. Das gibt's mir. Und weißt du, wie sagt die Bibel? Verachte nicht den Sarg der kleinen Anfänge. Diejenigen, die bei David am Anfang waren, die wurden nachher seine Generäle, seine Helden. Die haben gelernt, Kämpfe zu kämpfen. Da gibt's, du musst mal, das, was ich jetzt gerade über Stugo erzählt habe, war eigentlich übertragen über das, was die damals erlebt haben mit Keilah. Keilah ist eine Stadt. Und das war kurz nach der Adullam-Geschichte, dass Saul beschäftigt war, David zu töten, hat Israel nicht verteidigt, hat den Feind nicht vertrieben, hat sich nicht ums eigene Volk gekümmert, hat sich selber aushalten lassen von den Leuten, hat auf Kosten der Leute gelebt, statt sein Leben für die Leute hinzugeben. Und dann kamen die Philister und haben eine Stadt nach der anderen, unter anderem eine Stadt, die hieß Keilah oder Keilah, und haben die überfallen und die haben um Hilfe gerufen. Und David hat davon gehört und fragt den Herrn, soll ich hingehen? Er sagt, geh hin. Und er hatte nur 400 Leute. Und seine Leute sagen zu ihm, hey, wir fliehen jetzt schon hier vor Saul und du willst in den Krieg gegen die Philister. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Dann fragt David nochmal den Herrn, das war am Anfang seiner geistlichen Leiterkarriere, würde ich jetzt, oder überhaupt Entwicklung, würde ich sagen. Hat er, später liest du es nicht mal, dass er zweimal gefragt hat, wenn seine Leute irgendwie nicht begeistert waren. Aber an dieser Stelle sagt, Herr, ist das wirklich so? Ich gehe, und der Herr sagt, geh, ich werde es in deine Hand geben. Dann gehen sie dorthin und befreien eine ganze Stadt, die umzingelt war von den Philistern, während sie selber vorher noch um ihr Leben gelaufen sind. Und erleben, wie Gott Siege tut. Und deshalb hat Gott dich hierher gebracht. Und ich vergleiche uns nicht mit David in einem negativen Sinn, wir sind nicht elitär. Ich möchte einfach, dass wir lernen von den Helden, von den Glaubenshelden der Vergangenheit und dass wir die Mentalität einer Armee Davids und von David selber bekommen. Da ist nichts Falsches dran. Oh. Bist du überzeugt? Da ist nichts Falsches dran. Wir können uns viel von David und seinen Leuten abschauen. Und eine Sache, die du immer von ihm abschauen kannst, das Problem, das, zu dem Gott dich beruft, als Lösung hinzugehen, ist nie größer als deine Kraft. Nicht jedes Problem ist unser Problem. Gott beruft uns nicht für jedes Problem. Aber wähle deine Kämpfe weise und wenn du Gott richtig fragst, dann wirst du Sieg haben. Amen? Okay. Da war das hier. Wähle dir dein Umfeld weise. Das ist auch der Grund, weshalb der Heilige Geist manche von uns herausfordert, alte Bindungen, alte Abhängigkeiten, alte Einflüsse einfach auf die Pausetaste zu drücken oder einfach nur sagen, okay, ich mag dich, ich liebe dich, du bist für mich nicht gestorben, aber diese Leute haben nicht den gleichen Einfluss auf dich wie früher. Wir haben keinen Hass, wir haben keine Bitterkeit, wir verspotten, wir stellen uns nicht über andere Christen oder gar Weltleute, aber es gibt, und selbst weltliche Coach-Mentoren sagen ihren eigenen Leuten, du brauchst Leute um dich, die für dich und deine Bestimmung nützlich sind. Gott sagt im Prinzip im Neuen und Alten Testament nichts anderes. Weil du brauchst keine Visionskiller als deine Ratgeber. Leute, die dich entmutigen. Das Volk, das sich zu Adullam hingesammelt hat, das war ein Volk, das hungrig war. Hungrig. Hungrig, dass Gott was Neues tut. Dass sie sehen, die Wunder bei Josua, die Wunder bei Mose, die Wunder, von denen das Buch, die Tora geschrieben hat. Die hatten einen Teil der Bibel durch mündliche Überlieferung auch schon. Und es gab Leute, die hatten damals Hunger. Ich sagte, ich wohne lieber in einer Höhle und sehe die Gegenwart Gottes als im Palast Sauls und bin zufrieden. Mein Bauch ist voll, aber mein Herz ist leer. Und mein Lohn im Himmel ist sowieso gering. Die Entscheidung muss jeder von uns treffen, egal wo du in Deutschland oder auf der Welt bist oder heute hier in diesem Raum. Niemand wird deine Entscheidung treffen können, was du wirklich priorisierst. Was für dich die entscheidende Sache ist. Und ich sage dir eins, hör nicht auf zu hungern. Egal wie alt du bist. Du kannst 7 sein, 17 oder 77. Spielt keine Rolle, hör nicht auf, auch wenn du schon 20 Jahre treu dem Herrn dienst und einige Dinge erlebt hast. Hunger und Durst nach Gott ist ganz entscheidend, nach dem Wort der Wahrheit, nach der Kraft und der Gegenwart Gottes. Wisst ihr, dass es eine geistliche Krankheit im Volk Gottes gibt? Und der Herr ist gerade dabei, meiner Meinung nach, und einige prophezeien im Moment gerade darüber, das zu ändern. Entertainment-Christentum. Christentum, wo die Kraft Gottes nicht wirklich gegenwärtig ist, die Gegenwart Gottes nicht mehr regelmäßig zu Hause und die Gemeinden einfach in einem Trotz sind oder in einer Moderne und die Leiter, die das Fehlen des Echten ersetzt haben durch Entertainment, die Leute aus der Welt gewöhnt sind. Und dann werden die Lichtanlage oder die Musik zur Unterhaltung statt zu einem Ausdruck zum gewissen Teil und das sowieso nicht im Mittelpunkt steht, sondern Jesus sollte im Mittelpunkt sein. Und auf dem Mund hat jeder im Christentum mehr oder weniger, dass Jesus der Mittelpunkt ist. Bis auf vielleicht manche, die an irgendwelche Heilige glauben und die Heiligen mehr verehren wie Jesus. Aber das ist, die allermeisten im Christentum sagen, Jesus ist mir schon wichtig, im Gottesdienst hier. Aber was ist denn die Praxis? Ist die Gegenwart Gottes da? Ist die Kraft Gottes da? Und wenn nicht, dann möchte Gott was ändern. Und Gott hat die Leute, die das erfahren wollten, die das erleben wollten, gesammelt in einem unbequemen Umfeld zuerst. Und dort hat er etwas zur Geburt kommen lassen. Eine neue Generation. Eine Generation der Hoffnung. Eine Generation des Glaubens. Eine Generation, die hungrig ist und die bereit ist zu kämpfen. Come on, hörst du dazu? Nicht nur die wünscht, nicht nur die betet, sondern die bereit ist für die Erhörung und die Erfüllung ihrer Gebete geistlich zu kämpfen. Die sich bereit ist, mit einzuklinken ins Gebet, bereit ist, umzukehren, sich zu reinigen, nicht nur um ein besseres Leben selber zu haben. Geistlich zu werden, nicht nur damit dein Crush in der Gemeinde, die schon länger da ist wie du, aufmerksam wird auf dich, weil du so ein geistlicher Christ plötzlich wirst, sondern dass du geistlich wirst, weil du sagst, es gibt eine ewige Belohnung. Und irgendwann einmal machst du deine Augen auf vor lauter... Das war jetzt der 600. Feind, der gerade gefallen ist. Und plötzlich drehst du dich um, sind ein paar andere Leute auch da. Und ich glaube mir, dann werden potenzielle Partner auf dich aufmerksam. Wer will nicht einen Riesentöter heiraten? Aber der muss den richtigen Charakter haben. Und der Charakter wird nicht in der Fitnessbank oder im Bibel auswendig. Der Charakter ist gereift unter den Schwierigkeiten. Du brauchst da keinen Mann oder keine Frau, die nur ein Hochglanzchristentum lebt. Außen alles gut, geschminkt, immer gut drauf. Und wenn die Krise kommt, jammern, Rückzug, murren, negatives Reden. Über den, über den, über den, über dich selber, über deinen Ehepartner, Ehemann, Ehefrau. Das ist kein Rat. Du brauchst Leute, die vorher ihre Fleischlichkeit gekreuzigt haben, bevor sie vor den Traualtar treten. Wir haben auch einiges gelernt. Wir haben schon ein paar Leute verheiratet, also im Prinzip getraut. Und ich hab mir manche Dinge vorgenommen, die ich in der Zukunft etwas anders handeln werde, um den Leuten Schmerzen später zu ersparen. Und deinen Ehepartner was Gutes zu tun. Kannst jetzt noch nicht lachen, aber du wirst später lachen. Wähle dein Umfeld weise. Du brauchst Freunde, die genauso, die nicht nur begeistert sind, wenn man über Hobbys redet, über Urlaub, über Dinge, die gut sind, die nicht Sünde sind, aber die angenehm sind. Über Haltung, Sport, Welt, Hobbys und so weiter. Und so. Du brauchst Leute, die begeistert sind, wenn du jemand was erzählst, was du gestern in der Bibel gelesen hast und das hat zu dir gesprochen. Und dann sagst du plötzlich, wow, und der andere rastet aus, sagt, pah, cool, die Stelle lese ich auch heute Abend mal. Der begeistert ist, wenn du geistliche Fortschritte machst. Der nicht Anstoß nimmst, wenn du mit ihm oder ihr redest darüber, dass es andere Prioritäten geben könnte. Wähle dein Umfeld weise. Mit dem du zusammen fasten und beten kannst und den Herrn suchen. Freunde, die dir helfen, deine Kinder zu erziehen und nicht zu verziehen. Ja, gibt es nicht viele Amens, aber viele von euch sind noch in der Situation. Du brauchst das, glaub mir es. Das ist ein ganz unangenehmes, traut sich heute kaum einer mehr drüber reden. Gib den Kindern das, was sie brauchen, nicht das, was sie wollen. Das ist manchmal deckungsgleich und manchmal nicht. Und du als Elternteil musst entscheiden, wann das der Fall ist. Und du darfst dich vor allem nicht einschüchtern lassen von einem Wind in der Welt, die dir einreden will, du bist ein Rabenvater, wenn du eine konsequente Entscheidung triffst. Man sagt, den dritten Traktor kaufen wir jetzt nicht mehr. Und im Normalfall, wenn du dein Kind gut erzogen hast, dann sagt er einfach, okay, schade, ja, aber wir gehen jetzt nach Hause. Und wenn dein Kind rumrollt im Spielladengeschäft oder beim Aldi oder beim Lidl oder irgendwie am Spielplatz draußen, dann hast du eh schon was falsch gemacht. Sorry, but not sorry. Alle Kinder, die sagen mal Amen. Seid ihr alle Hybride? Die keine Eltern? Seid ihr Kinder Gottes? Gehorsam ist keine Option. Wenn du Erweckung in der... Oh, ich will jetzt gleich reingehen. Wir haben nicht mehr... Oh, die Zeit. Halleluja. Ich muss abschließen hier. Das war der Wink mit dem Zaunpfahl, dass das Thema heute nicht mehr dran ist. Du brauchst Freunde, die dich hinterfragen, wenn du im Fleisch bist, und dich ermutigen, wenn du im Geist bist. Willst du solche Freunde? Die Hälfte der Leute? Für euch habe ich heute gepredigt. Willst du so ein Freund sein? Die mutig genug ist, andere zu hinterfragen, wenn sie im Fleisch sind. Sag ich, aber dann leiht mich der vielleicht nicht mehr zum Geburtstag ein. Genau. Darum sollst du ihn ja hinterfragen. Weil anscheinend hat er nur Leute eingeladen, die ihm um den Mund reden. Und dann wird er lernen, dass diese Leute sein Leben nicht bereichern. Halleluja. Das Ding ist so gut hier. Schließen wir mal noch mal ein paar Abschlussgedanken zu Adullam und dann machen wir hier Schluss. Du bist berufen zu was Größerem, was du jetzt im Moment siehst. Und der Herr möchte dich vorbereiten. Und ich möchte dich heute ermutigen und alle unsere Freunde, die da sich eingeklinkt haben, um was zu lernen, um gesegnet zu werden, um vorwärts zu kommen. Ich möchte dich ermutigen, dass kein Tag Zufall in deinem Leben ist, auch die schwierigen Phasen, und dass du aus jedem Tag eine massive göttliche Lernlektion machen kannst. Aus jeder Schwierigkeit. Wenn dich da einer komisch... Die Tage, an denen du in der Gemeinde Schwierigkeiten hast anzubeten, sind die wertvolleren Tage. Die anderen sind die leichteren und angenehmen. Aber wenn du inmitten der Schwierigkeiten trotzdem kommst, trotzdem anbetest, wenn du im Ministry-Team bist und sagst, ich fühle mich eigentlich überhaupt nicht und jetzt bin ich eigentlich eingeteilt, ich soll nach vorne gehen, und du betest trotzdem und plötzlich fällt bei dir plötzlich, boom, denkst du, boah, ich fühle mich überhaupt nicht so, aber der dritte kippt dir schon weg. Weißt du, weil dein Glauben wichtiger ist als deine Gefühle und meine. Und du bist an einem Ort, wo wir das lernen. Du bist auch an einem Ort, wo du lernst zu kämpfen, auch wenn du dich nicht angemeldet hast dafür, und Siege zu erleben, die eigentlich du nicht bestellt hast, aber Gott sagt, die gehören in deine Tasche. Ich bin so in einem Flow, aber ich muss irgendwie die Kurve kriegen. Der Herr sondert uns ab, und ich glaube, dass einige von uns und einige von euch in den Städten, die ihr immer wieder zuschaut, der Herr möchte dich zu einem Pionier machen, einer neuen Generation, die nicht Entertainment-Christentum ist. Die nicht mehr das sucht, was angenehm ist, sondern das, was die Welt verändert, das, was das Echte ist, die Gegenwart Gottes, die Kraft hervorbringt. Amen. Und ich bin echt begeistert. Ich glaube, dass der Herr in diesem Jahr mehr für uns als Gemeinde hat, mehr für uns als Mitarbeiter. Einige von uns müssen qualitativ gute und manche nicht leichte Entscheidungen treffen, aber der Herr, denke immer dran, in der Höhle kommen die Helden hervor. Lauf nicht weg aus der Höhle, auch wenn es dich so anfühlt, ist ja keine Höhle. Lauf nicht weg. Wenn der Herr liebt ihn, erzieht er. Lass uns aufstehen und beten. Ich muss hier einfach Pause machen. Da ist so ein Flow da. Wahrscheinlich haben wir zu lange Worship gegeben. Ich weiß es nicht. Der Worship war auch nicht schlecht. Aber es ist wirklich... Bete mal, dass der Heilige Geist zu dir weiterhin predigt, wenn du nach Hause gehst, wenn du heute Abend schläfst und wenn dir zusammen in die Hauskreise geht. Wow, Holy Ghost. Vater, wir bitten dich um geistliche Führung. Wir rufen im Geist prophetisch hervor die Adullam-Generation, die sich nicht voller Murren und Rückzug in ihren kleinen Löchern vor dem Feind versteckt, sondern die zusammenkommt, um der Berufung der neuen Generation wegen, um Jesus, der uns alle führt in die Freiheit des Geistes, und der Feind beginnt zu fliehen. Vater, ich bitte dich, dass hier an diesem Ort und im ganzen Livestream Leute hervorkommen, die dich kennen und in eine ganz neue Dimension hereinkommen, die lernen zu glauben an dem Ort, wo der Feind sagt, hier zertrete ich sie komplett, die lernen zu überwinden und lernen, ihre eigene Siege zu erreichen in einem Ausmaß, wie wir es nie geglaubt hätten. Vater, und ich segne jetzt jeden Einzelnen mit Glaube. Leithaus, du bist ein Ort des Glaubens, du bist eine Gemeinde des Glaubens, deine Herzen sind voll des Glaubens und nicht des Unglaubens. Und Vater, ich segne jeden Einzelnen, der zuschaut, zuhört, egal wo und wie, mit einem Herz dem Ruf Gottes zu folgen, den Feind draußen zu halten und keinen Anstoß zu nehmen an dem Prozess, den der Herr uns gibt. Vater, und ich bitte jetzt ganz besonders, dass du alle Geschwister segnest, die einen hohen oder höheren Preis bezahlen, dass sie regelmäßig herkommen, regelmäßig zuschauen, vielleicht eine Familie oder viel Geld für Sprit ausgeben, um hierher zu kommen. Vater, wir segnen sie doppelt und dreifach mit Wachstum, mit Segen und einer großen Vision. In Jesu Namen. Halleluja. Wer es glaubt, sagt Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die Botschaft hat dich inspiriert und weitergebracht. Diese und noch mehr Botschaften findest du auch als Livestream auf unserem YouTube-Channel, zusammen mit Live-Worship und vielen bewegenden Zeugnissen. Wir würden uns freuen, wenn du auch mal in unserem Gottesdienst vorbeischaust. Alle Infos dazu findest du auf unserer Webseite, auf Facebook oder Instagram. Links dazu findest du in der Beschreibung. Schreib uns gerne dein Zeugnis oder dein Gebetsanliegen unter info@lighthouse.center. Tschüss und bis zum nächsten Mal.